Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Slowakische Politiker zum beginnenden V4-Vorsitz der Slowakei. Aluminiumwerk Slovalco nimmt Produktion Ende August wieder auf. Regierung hat Zoneneinteilung von 4 Nationalparks genehmigt. Die Visegrad-Gruppe ist lebendig und wird ihre Aktivitäten fortsetzen. Dies erklärte der slowakische Präsident Peter Pellegrini am Mittwoch anlässlich der Eröffnung des slowakischen V4-Vorsitzes auf der Burg Bratislava. Seiner Ansicht nach ist die Visegrad-Gruppe ein wichtiges Instrument, damit Mitteleuropa seine Interessen artikulieren kann. Laut Ministerpräsident Robert Fico will die Regierung den Vorsitz in der Visegrad-Gruppe unter dem Grundsatz der konsequenten Einhaltung des Völkerrechts, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder und unter Achtung des Weges antreten, den andere Länder für die Regelung ihrer inneren Angelegenheiten wählen. Seiner Ansicht nach haben die V4-Länder ein Interesse daran, wieder eine starke regionale Gruppierung zu sein. Fico betonte, dass auch die Frage des Friedens eine Priorität des slowakischen Vorsitzes sei. Laut dem Nationalratsvorsitzenden Richard Raschi solle die slowakische Präsidentschaft eine Zeit des offenen Dialogs und der konstruktiven Zusammenarbeit verkörpern. Er wünscht sich, dass die V4-Länder das, was sie verbindet, weiterentwickeln und mit Respekt auf das eingehen, worin sie sich unterscheiden. Wenn wir eine starke Stimme in Europa sein wollen, müssen wir zunächst untereinander eine starke Gemeinschaft bleiben, betonte Raschi in seiner Rede. Das slowakische Aluminiumwerk Slovalco im mittelslowakischen Žiar nad Hronom wird die Produktion Ende August wieder aufnehmen. Dem Unternehmen wurden von der Regierung günstige Stromlieferungen aus staatlichen Wasserkraftwerken zugesichert. Der Staat verpflichtet sich zu Emissionsausgleichszahlungen, einer Ermäßigung der Abgabe an den Atomfonds und zu Stromlieferungen für die nächsten 10 Jahre im Gegenzug für die Wiederaufnahme der Produktion und die Sicherung der Arbeitsplätze. Dies geht aus 2 Verträgen hervor, die nach der Regierungssitzung am Mittwoch von Vertretern des Staates mit Slovalco, dessen Aktionären und dem staatlichen Unternehmen Vodohospodarska Výstavba unterzeichnet wurden. Nach monatelangen Verzögerungen hat die slowakische Regierung die Zoneneinteilung von 4 Nationalparks genehmigt, des Tatra-Nationalparks Tanap, des Nationalparks Niedere Tatra, des Nationalparks Kleine Fatra und des Nationalparks Poloniny. Die Minister behaupten, dass es dabei gelungen sei, einen Kompromiss zwischen Naturschutz und Eigentumsrechten zu finden. Experten weisen jedoch trotz mehrerer Änderungen darauf hin, dass es sich um umstrittene Vorschläge handelt. Die slowakische Umweltplattform Zelená väčšina, in der Naturschutzorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen zusammengeschlossen sind, hält die Zoneneinteilung im Nationalpark Poloniny für die am schlechtesten konzipierte unter den 4 Nationalparks. Trotz des großen Potenzials dieses Gebiets, in dem eine vorbildliche Zoneneinteilung hätte vorgeschlagen werden können, bringt das Umweltministerium keine wesentlichen Verbesserungen und bietet auch keinen angemessenen Schutz für die wertvollsten Gebiete, einschließlich der UNESCO-Städte, erklärte Zelená väčšina. Nach Ansicht der Opposition sind weiterhin 453 Millionen aus dem Wiederaufbauplan gefährdet. Die Verabschiedung der Unterlagen ist Teil eines Meilensteins im Rahmen des Wiederaufbau- und Resilienzplans der Slowakei. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Wettbewerbsfähigkeit, EU-Erweiterung, sektorale Zusammenarbeit und eine aktive zwischenmenschliche Dimension sind die 4 Säulen der slowakischen Präsidentschaft in der regionalen Visegrad-Gruppe V4, die am 1. Juli begann. Das Programm und die Prioritäten des Vorsitzes stellte Außenminister Juraj Blanár am Mittwoch auf der jährlichen Sitzung der slowakischen Botschafter im Außenministerium vor. Er wies darauf hin, dass die Slowakei bereits zum 7. Mal den V4-Vorsitz übernimmt. Dies geschieht derzeit in einer Zeit, in der die Unsicherheit zunimmt und Europa vor Herausforderungen steht, die das internationale Umfeld grundlegend verändern. Blanár erklärte in diesem Zusammenhang, die Zusammenarbeit im Rahmen der V4 basiert auf Pragmatismus, auf dem, was uns verbindet, auf gemeinsamen Interessen und auf dem, was wir gemeinsam erreichen können. Der Außenminister räumte ein, dass die V4-Länder nicht bei allen Themen die gleiche Meinung vertreten, sich aber gegenseitig respektieren. Wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, diskutieren wir diese nicht, solange wir diese Meinungsverschiedenheiten nicht gemeinsam lösen können, erklärte der Minister. Eines der zentralen Themen im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist die Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Die slowakische Ratspräsidentschaft wird einen offenen Dialog über die Sicherung einer erschwinglichen Energieversorgung fördern. Wir werden uns für eine Koordinierung im Bereich des Ausbaus der Energieinfrastruktur einsetzen, betonte Blanár. Im Mittelpunkt der Diskussionen wird auch die eventuelle Nutzung polnischer LNG-Terminals stehen. Diese können zur Diversifizierung der Gasversorgung in den V4-Ländern beitragen. Die slowakische Ratspräsidentschaft wolle sich auch um einen besseren Zugang zur Finanzierung von Kernkraftprojekten im Rahmen des europäischen Haushalts und um eine Überarbeitung der EU-Klimapolitik bemühen, insbesondere des Systems für den Handel mit Treibhausgaszertifikaten. Ein wesentlicher Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit wird auch der mehrjährige EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 sein, ebenso wie die Automobilindustrie und die gemeinsame Agrarpolitik. Im Bereich Migration wird die slowakische Ratspräsidentschaft eine Stärkung der Rückführungspolitik vorschlagen, die laut Blanár bereits relativ gut im Asylpakt verankert ist. Die Visegrad-Gruppe ist ein informeller Zusammenschluss der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarns und Polens. Die slowakische V4-Präsidentschaft dauert bis zum 30. Juni 2027. Das Motto lautet V4 für ein stärkeres Europa.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der deutschsprachigen Sendung von Radio Slowakei International. Nach der Berichterstattung ist nun der Magazinteil unserer Sendung startbereit. Aus dem Studio der Radiopyramide in Bratislava begrüßen Sie Abdulgan Jaruda Mischpult und Sofia Miklovic am Mikrofon. Hören Sie unsere heutigen Themen. Wussten Sie, dass Colorado-Tannen oder Himalaya-Kiefer auch in der Slowakei wachsen? Exotische und immergrüne Pflanzen sind im Arboretum Liňany zu sehen. Obwohl der Vielwisser Karlmann Kittenberger in seiner Heimat wenig bekannt ist, sein abenteuerliches Leben würde ausreichend Stoff für mehrere Bücher liefern. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören und gute Unterhaltung.
Unterwegs in der Slowakei.
Glauben Sie, dass Roteichen, Silberahorne, Gelbkiefern oder etwa Colorado-Tannen nur in Nordamerika zu finden sind? Und dass der Himalaya-Kiefer mit langen Nadeln und großen Zapfen sowie die orientalische Weißeiche nur in Asien wachsen? Nein, da irren Sie sich. All diese exotischen Bäume und vieles mehr finden Sie auch in der Slowakei, wenn Sie das Arboretum Liňany in der Nähe des südwestslowakischen Zlaté Moravce besuchen. Die immergrünen Holz-, Gewächs- und Blumenarten sind eine echte Augenweide. Und gerade Semper Vireo, immergrün, steht gemeinsam mit einem Blatt der europäischen Stechpalme im Logo des Arboretums Liňany. Semper Vireo war auch das Lebensmotto des Gründers Stefan Ambrosi Migazi, der sich um Fortsetzung der Pflanzung von immergrünen Pflanzen in der Slowakei bemühte. Die Familie von Dr. Stefan Ambrosi stammte aus Tana im Nordwesten Ungarns, doch er selbst ist in Italien zur Welt gekommen, als sich seine Eltern dort zu einer Heilkur aufhielten. Nach der Mittelschule im Wiener Theresianum studierte er Rechtswissenschaften in Wien und Budapest. Bereits in seiner frühen Jugendzeit widmete er seine Aufmerksamkeit dem Selbststudium von Pflanzen, die er für sein Herbarium präparierte. Das Interesse für die immergrünen Pflanzen entwickelte er auch auf vielen Reisen durch Südeuropa. Jana Konwopkova, leitende Managerin des Arboretums,
V roku 1892 ho založil uhorský šľachtic doktor Štefan Ambrózy Migazy, ktorý pochádzal z Uhorska. Bol to právnik vyštudovaný.
Štefan Ambrózy widmete sich der Botanik auch nachdem er sich für eine Karriere als Anwalt entschieden hatte. Als 23-jähriger heiratete er 1892 die Tochter des Grafen Wilhelm Migazy Antonia aus Zlaté Moravce. Frisch verheiratet ließ er sich im gleichen Jahr beim nahen Dorf Wieska nad Žitavou auf dem Grundstück, das seine Gattin als Hochzeitsgeschenk bekommen hatte, ein Schloss am Rande eines Eichenhainbuchenwaldes bauen.
Im Unterholz des Waldes auf einer Fläche von etwa 40 Hektar begann Ambrózy versuchsweise die ersten immergrünen exotischen Gewächse zu pflanzen. Bekannte und resistente immergrüne Arten wie gemeiner Buchsbaum, Berberice und Efeu waren in kurzer Zeit durch viele, bisher in der Slowakei unbekannte und exotisch anmutende Arten ergänzt. Und damit begann die Geschichte des heutigen Arboretums Mlyňany. Im Laufe eines Jahrzehnts war das Unterholz des Waldes fast komplett neu gestaltet und Hainbuche und Eiche fingen an, mit den ersten exotischen Nadelbäumen zu konkurrieren. Jana Konvopková.
Nachádza sa tu asi 1933 taxonov. Je to najväčšia zbierka vždy zelených, predovšetkým cudzokrajinných drevín.
Derzeit führen wir hier insgesamt 1933 taxons an immergrünen exotischen Gehölzen. Es ist die größte Sammlung im Raum Mitteleuropas. Zu den wertvollsten zählt der Riesenmammutbaum, der bis zu 40 Meter hoch ist. Der Baum wurde unter den ersten Gehölzen angepflanzt und somit ist er auch über 120 Jahre alt.
Graf Ambrózy Migazy beabsichtigte die buschige Handschrift der Eichen und Sommereichen mit ihrer kontinuierlichen Vegetation im Zentrum des Arboretums zu bewahren. An den Rändern des Arboretums wollte er sie aber vollständig mit Nadelgehölzen, Laubgehölzen und immergrünen Eichen ersetzen. Es gelang ihm nicht mehr, diese Idee zu realisieren, da er im Jahr 1914 aus politischen Gründen sein Schlossgut verlassen musste. Man sagt, dass er nie wieder ins Arboretum Mlyňany zurückkehrte. Der Name des immergrünen Parks Arboretum Mlyňany resonierte jedoch in Fachkreisen, sogar in Übersee, und Ambrózy Migazy begann als Pionier für die Einführung von exotischen immergrünen Pflanzen unter die Bedingungen von Mitteleuropa angesehen zu werden. Die Sammlung der Gehölze exotischer Arten, die damals noch sehr jung und empfindlich gegenüber klimatischen Bedingungen in Mitteleuropa war, hat eine schwierige Zeit durchgemacht und während der beiden Weltkriege und der Nachkriegszeit nur bescheidene Pflege bekommen. Bessere Zeiten brachte für das Arboretum das Jahr 1953, als es der Slowakischen Akademie der Wissenschaften zugeordnet wurde. Es kamen die ersten Forscher und bald gab es 6 neue wissenschaftliche Abteilungen, an denen exotische und heimische Pflanzen von der Physiologie her über Phänologie und Phytopathologie bis zur Anwendung studiert wurden. Die Priorität blieb jedoch bei wissenschaftlich geführter Introduktion und Akklimatisierung der Gehölze. Die Sammlungen wurden in der Periode 1965 bis 1992 wesentlich erweitert, vor allem aufgrund einer intensiven Zusammenarbeit mit anderen botanischen Institutionen in Europa, in Asien und Übersee. Reisen der Mitarbeiter nach China und Zentralasien hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Gründung der ostasiatischen Dendroflora mit den Expositionen von Zentralasien, Kaukasus, zentralen und südlichen China, des fernen Ostens und Japans. Später ermöglichte die Umwandlung der Obst- und Weinbaufläche die Entstehung einer separaten Fläche von 7,5 Hektar mit nordamerikanischen Dendroflora und schließlich im Jahr 1992 einer Fläche gefährdeter Pflanzen der Slowakei. Jarmila Kraljova, Mitarbeiterin der Abteilung für die Öffentlichkeitsarbeit, erzählt,
das Arboretum Mlyňany führt auf einer Fläche von 67 Hektar eine der größten Sammlungen an Holz- und Gewächsarten in Mitteleuropa. Es handelt sich um immergrüne Arten aus der ganzen Welt, die in anderen klimatischen Bedingungen ihren Ursprung haben. Sie erfordern daher eine sorgfältige Pflege, weil ihnen hohe Temperaturen und Mangel an Feuchtigkeit am meisten schaden. Die hiesigen unterirdischen Wasserquellen befinden sich nämlich in beachtlichen Tiefen.
Der Einbruch des 21. Jahrhunderts bedeutete für das Arboretum eine weitere Herausforderung, nämlich wie man sich mit den klimawandelbedingten Veränderungen auseinandersetzen soll. Die Gehölzarten mit dem Ursprung im Mittleren Osten oder in Nordamerika könnten aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen auch in Mitteleuropa häufiger vorzufinden sein. Das Arboretum Mlyňany ist ganzjährig eröffnet. Zu welcher Jahreszeit lohnt sich der Besuch am meisten? Jarmila Kraljova.
Das Arboretum ist am schönsten in den Frühlingsmonaten, wenn verschiedene Gewächse blühen. Als erste entwickeln ihre Schönheit die Krokusse, gefolgt von Rhododendron, Azaleen, japanische Kirschbäume. Zu dieser Jahreszeit verzeichnen wir jedes Jahr höhere Besucherzahlen. Die Besucher werden von der unendlich bunten Pracht unserer Zierbeete angezogen. Am schönsten ist das Arboretum Mlyňany Mitte Mai bis Juni und dann im Herbst. Sehr berühmt ist auch das Rosarium, das in den 90er Jahren errichtet wurde und das über den ganzen Sommer besonders schön ist.
Das Panorama des Arboretums ergänzt das neoklassizistische Schloss, ein nationales Kulturdenkmal, das vom Gründer des Arboretums, Stefan Ambrosi Mikazi, erbaut wurde. Hunderttausende Arten von Pflanzen und Bäumen aus aller Welt, darunter etwa Exemplare aus Ostasien oder Nordamerika, sind zur Heimat von verschiedenen Vogelarten oder Eichhörnchen geworden. Im Areal befinden sich mehrere Wasserflächen mit diversen Seetieren. Je nach Art der eingepflanzten Holz- und Gewächsarten gibt es im Arboretum 5 Lehrpfade, beginnend mit dem ältesten Semper Vireo Park Ambrosi, Ostasien, Nordamerika, Korea und schließlich die Slowakei und ihre gefährdete Pflanzenarten.
Radio Slowakei International.
Reisender, Zoologe, Naturforscher, Präparator, Lehrer, Chefredakteur, Schriftsteller Karlmann Kittenberger. Obwohl sein abenteuerliches Leben für mehrere Bücher ausreichen würde, ist der slowakische Landsmann in seinem Heimatland nur wenig bekannt. Vielleicht liegt es daran, dass er den Großteil seines Lebens in Ungarn verbrachte. Doch seine Geburtsstadt Levice in der Südslowakei, die er mehrmals besucht hatte, hat er nie vergessen. Eine Straße in Levice trägt den Namen des Vielwissers, dem 2021 zum 41. Jubiläum seiner Geburt dort auch eine Büste enthüllt wurde. Karlmann Kittenberger wurde am 10. Oktober 1881 in Levice in eine arme Familie geboren. Er war der jüngste von 8 Kindern. Bereits während seiner Kindheit war er ein Naturliebhaber. Am liebsten beobachtete er die Zugvögel, die im Frühling von ihren Winterungsorten zurückkehrten. Der begeisterte Bücherwurm las in seiner Freizeit Bücher über Afrika und ihre exotische Natur. Kittenberger bewunderte seinen älteren Bruder Schandor sowie seinen Lehrer Jenö Krieg, die Vögel präparierten und die diese Kunst auch dem jungen Karlmann beigebracht haben. Der Historiker des Museums Tschechow in Levice, Peter Pleva,
jeho studium na tomto gymnáziu bolo ukončené tak dosť náhle.
Die Familie konnte sein Studium nicht finanzieren. Daher musste in Levice vom Gymnasium zur billigeren Lehrerakademie wechseln. Das Studium zum Lehrer an der Hochschule in Budapest hat er selbst finanziert. Doch wegen Geldmangel musste er das Studium 1902 abbrechen. Anschließend wirkte er als Lehrer im Dorf Tatrank in Siebenbürgen, im heutigen Rumänien. Regelmäßig reiste er in das Nationalmuseum in Budapest, wo er in der zoologischen Abteilung als externer Präparator arbeitete.
Als er im Jahre 1903 das Angebot zu einer Afrikareise bekam, zögerte der damals 21-jährige Kittenberger keine Sekunde. Die Länder im Osten des afrikanischen Kontinents, vor allem Kenia, wurden zu seiner großen Leidenschaft. Kittenberger unternahm 5 Reisen nach Afrika und insgesamt verbrachte er dort ganze 16 Jahre. Während seiner Aufenthalte war er an vielen Orten der erste Weiße. Die Afrikareise 1904 wurde Kittenberger fast zum Verhängnis. Als er im Gebüsch auf einen Löwen lauerte, gelang das Raubtier in die unmittelbare Nähe von Kittenberger. Aus dem Jäger wurde plötzlich Beute. Peter Pleva erzählt,
bola to príhoda z jeho africkej polovačky, keď lovil leva.
Die Flinte hatte versagt, der Löwe fiel über Kittenberger her. Nach einem Kampf auf Leben und Tod gelang es Kittenberger, den Löwen an der Zunge zu fassen und stark zu zucken. Dies gönnte Kittenberger ein paar wertvolle Sekunden, die Flinte neu zu laden und den Löwen ins Auge zu schießen. Obwohl verwundet, hat der Löwe Kittenberger mit seinen Krallen gekratzt und ihm den Mittelfinger abgebissen. Um es zu beweisen, wie schwierig und gefährlich seine Arbeit ist, schickte er seinen abgebissenen Finger präpariert in das Nationalmuseum in Budapest, wo dieser übrigens bis heute aufbewahrt wird.
Bis zum Jahre 1914 schickte er große Pakete mit präparierten Tieren nach Budapest. Es waren mehr als 60.000 Exemplare aus der afrikanischen Fauna. Kittenberger selbst entdeckte rund 300 neue Arten, von denen 40 nach ihm benannt wurden. Die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs erreichten Kittenberger 1914 in Uganda. Als Bürger des verfeindeten Landes wurde er von Engländern festgenommen und in das Gefangenenlager in Indien deportiert. Kurz darauf, als er 1919 freigelassen wurde, kehrte er nach Ungarn zurück und begann als Redakteur des Jägermagazins Nimrod zu arbeiten. Im Jahre 1929 wurde Kittenberger zum alleinigen Herausgeber, dem es gelang, aus Nimrod ein Paradebeispiel an Jägerzeitschrift für weitere Herausgeber europaweit zu machen. Peter Pleva verrät,
napísal niekoľko kníh, ktoré už za jeho života boli mimoriadne populárne a čítali sa pravidelne, dokonca aj deti ich čítali.
Über seine Erlebnisse während der Afrika-Reisen schrieb Kittenberger mehrere Bücher. Meine Sammelleidenschaft in Afrika, geänderte Afrika, von Kilimanjaro bis Nightmarosh. Meine letzte Jagd in Afrika sind nur einige Titel, die damals zu Bestsellern wurden. Alle wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Leider erschien kein Buch auf Slowakisch.
An seinem Lebensende erlebte Kittenberger auch tragische Momente. Infolge der Kämpfe um Budapest wurden Ende des Zweiten Weltkriegs viele Exponate im Nationalmuseum, darunter auch die von Kittenberger aus Afrika, stark beschädigt oder gar zerstört. Ein Großteil seiner lebenslangen Sammlung ist wiederum während der Unruhen 1956 einem verheerenden Brand im Budapester Nationalmuseum zum Opfer gefallen. Trotz der Verschlechterung seines Gesundheitszustandes half Kittenberger bei der Vorbereitung weiterer Expeditionen nach Afrika, obwohl er diese nicht mehr erlebt hatte. Karlmann Kittenberger starb am 4. Januar 1958 im ungarischen Nagymaros, einem kleinen Dorf auf dem Donauufer. Er wurde in Budapest beigesetzt. Heute befindet sich in seinem Haus in Nagymaros eine Ausstellung über das abenteuerliche Leben des slowakischen Landsmannes.
Zas vodovod slzí, až jarovka šmurká, to zbožňované slnko múch. Aj my sa popálime o všetky svoje slnka a vydrží len dobrodruh. Dám si nohy na stôl a dolejem víno, nech dostanem to skôr do žil. Že keby som tak zomrel, rýchlo by mi došlo, ako som si pekne žil. Sám s nohami na stole, zrazu život má prebolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí celkom fajn, znova na seba sa pekný iba, pokiaľ si na svete, zvyšok doplácaš a nemáš nič. Sám s nohami na stole, zrazu život ma prebolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí
Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Aus dem Studio in Bratislava verabschieden sich vom Mischpult der Tonmeister Abdulgani Arud und vom Mikrofon die Gestalterin und Moderatorin der Sendung Sofia Miklovic. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Ausklang der Woche. Do poczucia, auf Wiederhören!
Myslíš, že to už nemôžeš zniesť, veď že len pre strom opäť nevidíš les. Pre zlomenú lásku si stratila vieru, pred sebou máš knihu príbehov celú. Vietor nás už kam si zaveje, niekde tam, kde vždy nám dobre je. Vietor nám už ukazuje smer, nebojme sa pozdoriť. Nad nami hviezdy, pod nami peklo, je len na nás dvoch, ktorú pôjdeme cestou. Keď myslíš, že už niekam ustúpiť, vtedy vstaň zo zeme a opäť začni byť. Na boľavú dušu nemajú lieky, na konci rieka opäť ústi do rieky. Yeah.
Vietor nás už kam si zaveje, niekde tam, kde vždy nám dobre je. Vietor nám už ukazuje smer, nebojme sa vozdoviť. Nad nami hviezdy, pod nami peklo,